It's the last time I talk about food. It's the last time I talk about food. The more I talk about it, the more I think about it.
So, dann bist du bereit? Alles klar. Hallo und herzlich willkommen zur 32. Ausgabe der Zeitspeise. Ich begrüße bei mir im virtuellen Podcaststudio meinen Podcastpartner, den Kai. Hallo Kai.
Hallo Christopher.
Und wie schon in der letzten Folge angekündigt, redest du Kai heute über ja ein beliebtes Frühstücksgericht.
Sogar über mehrere. Also wie ich jetzt ja schon mehrfach gesagt hatte, die Hanna hatte den Themenwunsch und schrieb Cornflakes und in Klammern dahinter Müsli. Und ich habe jetzt beides für die Sendung mich ein bisschen eingelesen. Das kriegen wir auch, denke ich, beides hin. Also das sind sogar fließende Übergänge zwischen den beiden Geschichten. Und ja, wenn man jetzt einsteigen möchte, haben wir eigentlich auch einen fließenden Übergang zu der vergangenen Folge, wo du über den Sauerteig gesprochen hast. Denn genauso lange, wie Menschen halt Brot oder brotähnliche Dinge herstellen, haben sie sich halt auch von Getreide in irgendeiner Form ernährt. Das war ja halt in den Anfängen vermutlich nicht mal so ein Produkt wie Brot, sondern werden erstmal Getreidebreie gewesen sein. Vielleicht so in ganz früher Form haben die unsere Vorfahren wahrscheinlich erstmal irgendwo Gräser und Samen und Nüsse und solche Dinge einfach so gesucht und dann von der Hand in den Mund direkt zerkaut und verspeist. Aber als die Menschen dann sesshaft geworden sind und du hast es ja auch schön beschrieben, dann angefangen haben, das Getreide zu kultivieren, fing das natürlich an, dass man auch Vorräte hatte und da sind dann wahrscheinlich erste Formen dieser Getreidespeisen entstanden. Man kann davon ausgehen, dass das Getreide entweder eingeweicht wurde in Wasser oder dann eben später oder alternativ dazu gekocht, zu einer Art Brei oder Suppe. Genau, aber die Geschichte des Müslis, so wie wir es kennen und auch dem Namen nach, geht zurück auf einen Mann namens Maximilian Oskar Bircher Benner. Und es ist ein Schweizer und das war der Gründer eines Sanatoriums in der Schweiz logischerweise. Und der hat seine Kreation eigentlich erst Apfeldiätspeise genannt oder kurz de Spüß. Also kann man sich ja herleiten, also Schweizerdeutsch die Speise. Was mir nicht klar war, dass Müsli eigentlich auch ein Schweizer Wort ist. Nämlich einfach sozusagen die Variante von Mousse, wie wir es hier kennen.
Ein Müsli.
Ein Müsli, ein kleines Mousse.
Das ist ja extrem niedlich. Das ja. Ist mir noch nie aufgefallen.
Und tatsächlich ist das halt darauf zurückzuführen. Der Erfinder dieser Speise ist der Bircher allerdings nicht. Man nimmt an, dass er das Essen, diese Speise vorher bei einer Wanderung in den Alpen entdeckt hat, als eine Sennerin ihm so eine Rohkostmahlzeit serviert hat, wie sie auch die Alpenhirten schon seit hunderten Jahren gegessen haben. Von daher ist es also keine Sache des 19. Jahrhunderts, des 20. frühesten 20. Jahrhunderts, also so um 1900 rum, kam der Bircher da ins Spiel. Da gab es diese Art der Speise eben schon lange. Und er hat nur eine sehr feste, sehr konkrete Rezeptur entwickelt und hat die sozusagen dann auch sowohl in seinem Sanatorium als wohl auch in Vorträgen ja beworben als besonders hochwertige Nahrung. Die Überzeugung dahinter war, dass eben diese Rohkost besonders hochwertig ist, gilt in diesem Zusammenhang als Pionier der Vollwerternährung. Und jetzt müssen alle Freunde der feinen Wissenschaft einmal kurz schlucken, denn er war ursprünglich davon überzeugt, dass unbearbeitete pflanzliche Rohkost, wie sie eben für sein Birchermüsli verwendet wird, biologisch wirksame Lichtquanten enthalte.
Mhm.
Aus denen der Körper dann Lebenskraft gewinnen könne. Eine Hypothese, die sich allerdings später als falsch herausstellte, auch wenn das manche Menschen heute immer noch nicht wahrhaben wollen, dass Lichtquanten oder Lichtnahrung Blödsinn ist. Gut, in diesem Sinne, also natürlich hatte das Müsli aus anderen Gründen, aufgrund der Ballaststoffe und der Vitamine, natürlich positive Wirkungen. Und naja, man hat halt die falschen Schlüsse zuerst gezogen, woher diese gute Wirkung kommt. Und das Rezept tatsächlich ist hier auch übermittelt. Das Birchermüsli besteht pro Portion aus einem gestrichenen Esslöffel Haferflocken. Und die werden über 12 Stunden in 3 Esslöffeln Wasser eingeweicht. Dann kommt ein Esslöffel Zitronensaft dazu und ein Esslöffel gezuckerte Kondensmilch. Und zum Schluss werden dann 2 Äpfel, circa 400 Gramm. Und das ist auch wichtig, laut Bircher komplett, also mit Stumpf und Stiel und Kern und Schale da reingerieben. Also Stiel vielleicht nicht unbedingt, weiß ich nicht, wie genau das jetzt. Also es soll auf jeden Fall alle Bestandteile des Apfels enthalten. Und das wird dann untergerührt, damit der Apfel nicht braun wird. Das wird dann auch eben zu einer Reibe, also geraffelt, sagt man wohl in der Schweiz oder ich glaube in Süddeutschland auch. Hier würde man eher raspeln sagen, aber so grob zerkleinert. Und dann kommt noch ein Esslöffel Haselnüsse oder Mandeln dazu. Das ist also dieses Birchermüsli und ja, so aus moderner ernährungswissenschaftlicher Sicht ist da natürlich auch viel Gutes drin. Die Haferflocken sind ja sehr hochwertig, haben großen Anteil an Ballaststoffen, enthalten wohl auch entzündungshemmende Wirkstoffe. Zitronensaft, Vitamin C und so kennt man ja zur Genüge und eben auch Säuren. Die Kondensmilch hat Bircher übrigens verwendet, weil zu seiner Zeit die Rohmilch wohl in Verdacht stand, Tuberkulose auszulösen. Also da wurden wohl, das war natürlich zu seiner Zeit noch nicht pasteurisiert oder homogenisiert, sondern es war dann Frischmilch und das war wohl so derzeit sicherer, Kondensmilch zu verwenden. Also da könnte man, wenn man es heute nachmachen will, müsste man nicht unbedingt gesüßte Kondensmilch nehmen. Kann man natürlich, gibt es ja heutzutage auch noch zu kaufen. Aber das war eher so ein, klar, er war Rohkostvertreter, aber in dem Sinne war es halt ein Kompromiss, der sinnvoll erschien, damit man da dann nicht sich irgendwas einfing. Interessant vielleicht noch zum Thema Müsli. Also da gab es dann natürlich dann auch mit der Zeit Nachahmer. Es gab dann irgendwann auch diese fertigen Mischungen, die wir bis heute kennen, aus verschiedenen Getreiden, Nüssen, Trockenfrüchten und so weiter, um die Zubereitung eben etwas zu vereinfachen. Und 1985 versuchte Kellogg's, den Markennamen Müsli schützen zu lassen.
Oh.
Das scheiterte allerdings an einem 8 Jahre älteren Eintrag in Deutschland. Und als Kompromiss hat Kellogg's dann die Markennamen Müslix und Müslix mit Ü-E, also Müslix, eingetragen. Habe ich jetzt gar nicht so präsent, weil ich das selten einkaufe, aber gibt es vielleicht wahrscheinlich heute auch noch so diese Marken von Kellogg's. Und da haben wir jetzt auch den schönen Übergang zu den Cornflakes, denn die wurden natürlich von einem Herrn Kellogg erfunden. Der John Harvey Kellogg war auch ein Leiter eines Sanatoriums, nämlich des Battle Creek Sanatoriums in Michigan. Und dazu kam noch, dass er einer sehr strengen Glaubensgemeinschaft anhing. Das wird in dem Zusammenhang immer gerne berichtet. Er gehörte nämlich zu den Seventh-day Adventists. und die hatten sehr strenge Regeln, die sich sowohl als auf das Sexualverhalten auswirken, also die lebten sehr keusch. Und er hatte sehr, sehr extreme Vorstellungen von Hygiene. Es wird wohl so überliefert, dass er sich 7 Mal am Tag gewaschen oder geduscht hat. Und ja, auch sonstige, auch über die Ernährung waren dann, hatte er natürlich sehr konkrete Vorstellungen, was so Reinheit anging. Und die Cornflakes sind, so ist es zumindest überliefert, durch einen Zufall entstanden. Er hat mit seinem Bruder zusammen diese Getreidekost für das Sanatorium hergestellt, und an einem Tag haben sie dann dieses ursprünglich gekochte Weizenkörner nicht sofort weiterverarbeitet. Da wurde vorher halt eben auch Brei draus hergestellt, was dazu führte, dass diese gekochten Getreidekörner dann getrocknet, ein bisschen angetrocknet sind. Da sie halt aber auch nicht so das Riesenbudget hatten, das jetzt zu verwerfen, haben sie es dann weiterverarbeitet, aber statt dieses Breis kamen dann halt diese Flocken heraus. Die waren zwar dann in diesem Zustand noch weich, sie kamen dann aber ziemlich schnell auch auf die Idee, sie zu rösten, und diese Speise, die sie dann ihren Gästen auch anboten und den Patienten, erfreuten sich sehr schnell großer Beliebtheit, und später sind sie dann auch eben, haben experimentiert, haben andere Getreidesorten ausprobiert und sind dann auf den Mais gekommen. Was im Übrigen auch eine spezielle Sorte ist, habe ich mir jetzt gar nicht notiert. Also es ist eine Sorte, die in Südamerika kultiviert wird und auch überall in die Welt verschifft wird, weil sie eben diese spezielle Sorte auch für den typischen Geschmack und auch für die Eigenschaften sinnvoll ist. Genau, und was auch passiert ist, relativ schnell, dadurch, dass sogar Patienten des Sanatoriums das gemacht haben, ist, dass es Nachahmer gab. Also ein Gast dieses Sanatoriums hat später ein Konkurrenzprodukt zu diesen Roasted Cornflakes hergestellt, und auch andere Konkurrenten kamen nach und nach auf den Markt, und erst im Jahr 1894 hat Kellogg's sich dann das Patent auf Flaked Cereals and Process of Preparing the Same eingereicht. Das wurde dann eingetragen am 31. Mai 1895. Und genau, da war es dann sozusagen sein Patent. Ein Filmtipp vielleicht noch dazu, da sind wir wieder ein bisschen davon abgekommen. Es gibt ja auch sehr viele populäre Medien in dem Zusammenhang. Zum Thema Kellogg's gibt es den Film Willkommen in Wellville von 1994. Da spielt Anthony Hopkins den Mr. Kellogg. Und naja, die Kritiken für den Film sind so mittelprächtig. Also ich habe den Film auch gesehen. Ist ganz amüsant, ist aber jetzt halt kein historischer Film, ist so ein bisschen auf Unterhaltung und ein bisschen auf Komik ausgerichtet. Aber so ein bisschen erlebt man so dieses Flair, das vielleicht an diesem Sanatorium des Mr. Kellogg geherrscht hat. Und weil er halt eben auch so eine sehr kuriose Figur war und sein Glauben halt auch so viele ungewöhnliche Auswirkungen auf sein Leben hatte, ist es wohl am Ende eher eine Komödie geworden. Genau, Christopher, hast du denn schon mal Müsli gegessen?
Ja, tatsächlich sowohl Cornflakes als auch das Birchermüsli. Ich habe tatsächlich früher als Kind, habe ich ausschließlich Müsli gefrühstückt, dort immer das Köln-Schoko-Knusper-Müsli. Es durfte kein anderes sein, da war ich sehr, sehr spezifisch. Ich glaube, also heute frühstücke ich kaum noch Müsli oder irgendwie Cornflakes oder so, sondern ich bin jetzt eher so auf die klassische Brotzeit umgestiegen. Aber ich weiß nicht, es gibt immer dieses Gerücht, dass hier dieser Mr. Kellogg Cornflakes erfunden hat, um Kinder vom Masturbieren abzuhalten.
Das war auch so ein Ding seiner Glaubensrichtung, ob das dieses Getreideprodukt jetzt, das habe ich jetzt zumindest nicht gelesen. Mhm.
Ja, kann ja bestimmt auch nur so ein falsch wiedergegebener Mythos sein, irgendwie das, also ich habe immer gehört, ja, weil die Kinder dann die Cornflakes essen, dann werden sie nicht irgendwie durch zu viel Zucker oder durch falsche Nahrung dazu verleitet zu masturbieren. Und es ist ja auch so diese Geschichte, dass halt seit der Erfindung der Cornflakes von Kellogg der Zuckergehalt in eben jeden jährlich um einen gewissen Prozentsatz zunimmt, und heute gibt es ja Frosted und Double Frosted Flakes, und da gibt es ja sehr schöne Frivolitäten mit Fruit Loops und so, die dann sich sehr weit entfernt haben von der Ursprungsidee.
Das war allerdings auch ein sehr früher Konflikt, den er mit seinem Bruder hatte. Mhm. Der hatte wohl recht früh schon rausgefunden, dass die Cornflakes mit Zucker besser schmecken. Und eben aufgrund dieser Reinheitsidee des Sanatoriums Kellogg haben sie das bei denen zumindest weggelassen. Ich glaube, nachher haben sie dieses kommerzielle Produkt dann auch mit Zucker versetzt. Aber das, was am Sanatorium sozusagen ausgegeben wurde, war ohne Zucker.
Okay, also dann für die Leute, die dort zum Gesunden hingekommen sind, gab es dann ohne Zucker, und dann für die einfache Bevölkerung mit Zucker. Sehr spannend. Ich sehe hier gerade, der Film basiert, also hier Willkommen zu Wellville, wie heißt der Film? Willkommen in Wellville, basiert tatsächlich auf einem Roman von T.C. Boyle.
Aha.
Und hier, ja, ist auch schön besetzt, hier Bridget Fonda, John Cusack, kommt mal auf meine Watchlist, klingt sehr spannend. Wirkt so ein bisschen so, geht so in die Richtung von The Founder, was wir neulich auf unserem Twitter-Kanal hatten, über die Gründung des Franchises auf jeden Fall von McDonald's. Sehr spannend. Anthony Hopkins kann man sich ja immer geben. Ist ja selten sehr schlecht. Ja, wie ist bei dir mit Cornflakes? Frühstückst du die noch regelmäßig oder auch eher Brotzeit?
Ich selbst nicht, aber ich kaufe sie für meine Tochter gerne. Diese auch in allen Variationen, sowohl Cornflakes als auch die Fruit Loops mussten es jetzt tatsächlich neulich auch sein. Die sind natürlich auch schön bunt, aber es ist ja, muss man ehrlich dazu sagen, im Vergleich zum Birchermüsli sind Cornflakes und auch die ganzen oder zumindest die meisten anderen Produkte dieser Art nicht wirklich gesund. Also der Aspekt, der beim Müsli noch gilt, also da meine ich jetzt nicht nur den Zuckergehalt, den du jetzt eben schon angeführt hast, in dem Prozess, in dem zum Beispiel Cornflakes hergestellt werden, diese gekochten Maiskörner, werden mehr oder weniger alle Vitamine zerstört. Ich weiß noch, als ich jünger war, habe ich früher auch sehr viel Cornflakes gegessen. Und wenn man so seine Cornflakes mampft, da hat man immer so ein bisschen auf die Packung gestarrt. Früher wurden da halt auch noch Vitamine zugesetzt, um den Eindruck zu erwecken, das wäre jetzt halt eben gesundes, wie Müsli halt, ein gesundes Getreideprodukt. Ich glaube, das ist heutzutage nicht mehr erlaubt, weil es im Prinzip so eine Art Verbrauchertäuschung ist. Und es wird eben von Seiten der Hersteller auch immer darauf hingewiesen, wenn es eine vollwertige oder eine gesunde Mahlzeit, Frühstücksmahlzeit sein soll, muss man das halt entsprechend mit Obst oder anderen Zutaten dann ergänzen. Dass die Cornflakes an sich sind halt mehr oder weniger nur Nährstoffe.
Mhm. Ja, also was auch nochmal vielleicht eine extrem spannende Folge wäre, wäre hier so Thema, was vollwertig ist, und dann darauf zurückführen auf die Ernährungspyramide und wie diese Ernährungspyramide entstanden ist und warum zum Beispiel Käse ganz weit unten ganz viel angegeben ist. Weil ich habe irgendwie gehört, das ist auch so immer so eine Sache von der Essenslobby, dass dann die Käselobby in den USA sehr stark ist und sich dafür eingesetzt hat, dass dann diese Ernährungspyramide vorschreibt, dass man besonders viel Käse essen soll, damit mehr Käse konsumiert wird. Also das, also diese Sache von vollwertig und Vitamine zu setzen und was ist jetzt ein vollwertiges Essen, das ist auch eine extrem spannende Geschichte. Was wir jetzt natürlich ausgelassen haben, was ja natürlich eher aus meiner Region kommt, ist ja eine andere bekannte Müsli-Marke. Ich weiß nicht, ob du weißt, worauf ich anspielen möchte.
Schneekoppe? Ich weiß nicht. Jetzt.
Nee. Seitenbacher.
Ach so, ja, okay. Sehr beliebt aufgrund der sehr aggressiven Werbung.
Genau, die tatsächlich nicht nur außerhalb meiner Heimatregion umstritten ist, sondern auch bei uns. Also selbst wir finden dieses, also ich glaube, das Lecker haben sie ja abgeschafft mittlerweile. Mittlerweile gibt es ja diese zwei Figuren. Es gibt ja immer einen Sprecher und dann gibt es den Karle und dann sagt der Sprecher immer Wosch Karle. Und dann verkaufen ja mittlerweile auch so Leinöl und Hanföl und so. Ja. Die sind jetzt voll auf diesen Gesundheitstrip aufgesprungen.
Ja, und auch immer sehr, sehr schön, wie sie dann dezent andeuten, dass dieses Hanföl dann irgendwas bewirken könnte, was in Richtung Entspannung geht. Obwohl das ja nun wirklich frei von irgendwelchen entspannenden Wirkstoffen ist.
Ich glaube, das Skurrilste, was ich von Seitenbacher kenne, ist das Manager-Müsli.
Stimmt, hattest du das nicht neulich auch gepostet? Irgendwo habe ich das
auf Twitter gesehen. Ja, ich habe das mal retweetet. Das Erfolgsrezept, und da ist halt auch so eine rote Krawatte drauf. Also das, was halt besonders gut für so Manager sein soll. Und so. ich finde auch, Seitenbacher hat auch eine sehr interessante Verpackungsstrategie, weil die haben weder Kartons noch irgendwelche so bunt aufgedruckt, sondern meistens diese durchsichtigen Tüten, wo dann nur so ein Label aufgedruckt ist. Das ist natürlich auch eine Werbestrategie, dass man halt genau sieht, was drin ist und wie viel drin ist und alles transparent und so. Und Seitenbacher geht ja halt wirklich so sehr stark auf diese Gesundheitsschiene drauf. Also jetzt weniger, also Kellogg hat natürlich auch hier diese Fit-Müsli und so und Köln und was weiß ich. Aber Seitenbacher geht da schon sehr, sehr tief rein. Genau, hier, was die alles haben, Hefe, Weizenkleie, genau, Seitenbacher. Vielleicht, ich weiß nicht, wie ergiebig da die Geschichte ist, vielleicht wird das auch nochmal eine eigene Folge. Mhm. Aber ja, Müsli. Hast du noch irgendwas zu berichten über Müsli? Irgendwas Interessantes?
Sonst, also in den 80er Jahren haben wir tatsächlich auch sehr, war das ja eine Bewegung, richtig? Also zum Teil verlacht, aber auf der anderen Seite, ich erinnere mich, dass wir auch so eine Getreidemühle zu Hause hatten und frisch.
Oh ja, das hatten meine Großeltern auch.
Ja, und dann so frisch das geschrotete Getreide und dann lässt man das ja quellen und dann wird es halt mit Joghurt oder anderen Milchprodukten und Früchten und Nüssen serviert. Das hab ich tatsächlich auch eine Zeit gemacht. Ich weiß nicht, so für als Kind war das jetzt nicht so meins. Hab aber jetzt auch schon mal mit dem Gedanken gespielt, das mal wieder zu probieren, weil es ist ja nun wirklich erwiesenermaßen gut. Ne?
Auch wenn keine Lichtquanten drin sind.
Auch wenn keine Quanten drin sind, aber es sind auf jeden Fall Mineralstoffe und Vitamine und Ballaststoffe drin.
Die Quanten sind schon drin, aber ich weiß nicht, ob die so viel mit deiner Gesundheit zu tun haben, die aus Licht bestehen.
Den genauen Verdauungsprozess, in dem Lichtquanten in Lebensenergie umgewandelt werden, den müsste man erst nochmal nachweisen.
Ja, also genau. Ich finde sehr lustig, dass es sowohl Mr. Kellogg als auch der Herr Bircher zwei Sanatoriumsleiter sind. Auch ein Beruf, den es heute so wahrscheinlich nicht mehr gibt. Also ich meine, so diese ganze Kurgeschichte, seit das ja die Krankenkassen nicht mehr so sehr bezahlen, ist das ja eh alles hops gegangen. Aber ich war zum Beispiel auch, was zum Thema Sanatorium jetzt passt, hier in Brandenburg gibt es die Heilstätten Belitz, was auch so ein Sanatorium ist. Also war, glaube ich, Anfang des 20. Jahrhunderts dann als Tuberkulose-Sanatorium für die Berliner gedacht, dass sie dann irgendwie in Brandenburger Wald fahren können, um sich von der Tuberkulose zu erholen. Und das ist heute so ein Lost Place, also das ist halt alles verfallene Ruinen und dann war das lange brach und jetzt, glaube ich, in den letzten 10 Jahren hat man das dann wieder aufgebaut, sodass mit so einem Baumwipfelpfad, sodass du dir dann diese Ruinen anschauen kannst, wie dann Bäume in diesen Ruinen wachsen. Und das war sehr spannend, weil diese Architektur haben sie dann extra so gebaut, dass man dann zum Beispiel die Tuberkulose-Patienten irgendwie im Bett an die frische Luft schieben konnte, weil es ging ja irgendwie darum, dass diese Leute frische Luft bekommen sollten, weil man ja geglaubt hat, dass die Tuberkulose aus der unreinen Luft entsteht. Und ich glaube, sie waren sogar so fortgeschritten, dass sie sogar eine Spülmaschine hatten. Mhm. Irgendwie Anfang des 20. Jahrhunderts, was damals ein riesen technischer Fortschritt war, weil die halt gedacht haben, man muss halt hier das Geschirr halt besonders gut spülen, damit die Leute daran auch nicht krank werden von. Und das,
da ist dann, ja was Wahres dran.
Genau, war nicht so falsch, die Idee. Also dieses Sanatoriums und Heilstätten und so, das ist auch eine interessante Geschichte. Und dann halt in Verbindung auch mit Vollwertkost und Rohkost und so, das sind ja so, was heute so Quinoa und Superfoods ist und solche Sachen, das war früher halt so, dass man halt irgendwie Vollkost gegessen hat, Vollkostnahrung. oder ja, Vollwertkost.
Da gibt es sicher noch einige Phasen, die man, also es gibt ja auch heute noch Kuren und das ist natürlich ein spannender Aspekt, da, den man nochmal konzentriert betrachten könnte, was so heute oder was im Laufe der Zeit als gesunde oder als vor allen Dingen als heilende Ernährung betrachtet
wird. Heilnahrung, genau.
Genau. Also zum Beispiel fällt mir da so, wenn ich jetzt so wühle, so basische Ernährung ist ein Ding, Heilfasten ist ein Ding. Also jetzt vollkommen wertneutral, ob das jetzt wirklich Auswirkungen hat oder nicht, aber es sind auf jeden Fall Dinge, die praktiziert wurden und vielleicht sogar werden noch. Das könnte man tatsächlich auch nochmal genauer anschauen.
Steinzeitdiät.
Ja, ja.
Ja, das ist, oder Ketofasten, also gibt es da die wildesten Sachen. Da müsste man wahrscheinlich dann sehr genau recherchieren, wie jetzt da genau der Wirknachweis erbracht wurde oder auch nicht.
Ja, aber allen Dingen, wie sie uns erklären wollen, dass die Steinzeitmenschen, die ja so vielleicht 20, 30 Jahre alt geworden sind, sich besser ernährt haben als wir heute. Und
naja, das ist der Anteil an Mammutfleisch im Essen ist dramatisch zurückgegangen.
Den können wir nicht mehr bieten, ne?
Ja, vielleicht noch nicht. Also wenn jetzt hier die Gentechnik weiter voranschreitet, vielleicht gibt es dann bald Mammutburger.
Ja,
mal schauen.
Wenn sie das auftauen können, so ein Vieh.
Wir haben ja noch im Thementrello auch noch einen Themenpunkt Essen der Zukunft. Vielleicht ist das dann auch irgendwann dann auch der Thema Mammutburger dann ein Ding.
Und dann so endlich mal wie Fred Feuerstein so Dinosaurier-Spare-Ribs essen, wenn dann der Dino-Park irgendwann tatsächlich gebaut wird.
Gut, ich habe so das Gefühl, das war es jetzt alles, was wir euch zu Müsli erzählen können, oder Kai?
Ja, es war nicht viel, es war mal wieder sehr dürftig vorbereitet, aber ich gelobe Besserung. Das war jetzt tatsächlich, zu unserem Aufnahmetermin hatte ich das alles noch nicht vorbereitet. Dann habe ich so ein paar Themenbröckchen zusammengeworfen. Aber wie gesagt, das wird alles wieder besser demnächst. Und damit würde ich fragen, Christopher, was kriegen wir denn nächstes Mal zu hören?
Ja, du hast es ja schon vorgemacht, als du deine Folge über Auguste Escoffier gemacht hast, dass wir jetzt auch anfangen, Personen, die Kulinarisches geleistet haben, vorzustellen. Und ich mache diese Reihe weiter, nämlich mit der großartigen Julia Child, einer der ersten Fernsehköchinnen überhaupt und vor allem in den USA.
Hattest du, glaube ich, sogar schon angekündigt, als wir diese Rubrik vorgestellt hatten neu, ne?
Ja, stimmt, genau, da hatte ich mich gerade dazu entschieden. Genau, das werdet ihr in der nächsten Folge von mir hören.
Da bin ich schon sehr gespannt und dann bleibt nichts anderes als zu sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, alles Gute, bis zum nächsten Mal und tschüss.
Tschüss.
Eat my head with cream, eat my arms with mayonnaise, eat my legs with ketchup, and invite friends around to taste my ass.